Liebe Gemeinde, ich begrüße euch ganz herzlich und ich wünsche euch Gottes Segen. Ich bringe Grüße von der Gemeinde Sonneberg und auch von meiner Familie. Sie ist leider heute nicht dabei. Meine große Tochter ist seit einer Woche im Kindergarten und hat dort sämtliche Bakterien eingesammelt und in der Familie wieder verteilt. Jetzt haben wir alle was davon und deshalb ist auch meine kleine Tochter und meine Frau zu Hause geblieben in Sonneberg. Ja, der Predigttext für den heutigen Sabbat ist der Psalm 90. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr gern mit aufschlagen, der Psalm 90. Psalm 90, Zuflucht in unserer Vergänglichkeit. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie ein Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben währet 70 Jahre und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest und wer fürchtet sich vor deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früher mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns wieder, nachdem du uns so lange plagtest und nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns fröhlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Immer wieder mal höre ich Predigten zur Wiederkunft. Ab und zu auch mal eine Predigt über die Auferstehung, zumeist bei Beerdigungen. Doch wann habe ich mal eine Predigt über das Sterben gehört? Nun, an diese Lücke will ich mich heute mit euch heranwagen. Und ob ich jetzt die geeignete Person dazu bin, ist wohl zu bezweifeln. Aber ich habe ehrlich gesagt noch keine Predigt über das Sterben gehört. Und deshalb dachte ich mir, nun gut, dann muss ich das wohl tun. Vielleicht animiert es euch wenigstens, darüber nachzudenken, euch eigene Gedanken zu machen, vielleicht bessere als ich. Man sagt, nichts ist so gewiss wie die Steuern und der Tod. Über die Steuern und ihre Höhe, die Steuervermeidung, wird viel in unserer Gesellschaft geredet, über den Tod nicht. Der ist scheinbar noch viel gewisser als die Steuern. Das Sterben ist ein Tabuthema. Auch unter uns Christen habe ich manchmal das Gefühl, wir überspringen dieses Thema, weil es für uns ja danach weitergeht. Das Häufigste, das ich zu diesem Thema unter uns Adventisten höre, ist die theologisch richtige Aussage, dass die Toten nicht gleich bei Gott oder in der Hölle sind, sondern dass sie schlafen und keinen Anteil mehr an dem Leben hier auf Erden haben, bis Jesus wiederkommt und die Auferstehung beginnt. Diese richtige Aussage hat aber nur für die Lebenden Bedeutung. Für den, der stirbt, ist diese Aussage ziemlich egal. Der steht in seinem nächsten bewussten Augenblick vor Christus, seinem Erlöser oder Richter. Vielleicht verdrängen wir den Gedanken an den Tod, weil wir hoffen, dass Christus noch zu unseren Lebzeiten kommt. Und das wäre ja schön. Aber darauf verlassen würde ich mich nicht. Die Bibel fordert auf, uns Gedanken zu machen. Gedanken über das Sterben. Und der berühmteste Satz dazu finden wir in diesem Psalm 90, Vers 12. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und diesen Satz möchte ich mit euch etwas näher betrachten. Er beginnt mit, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Mose bittet hier Gott, dass er belehrt wird. Er verwendet hier ein starkes Wort, Lehre, weil ich lernen muss. Mose sagt nicht, erinnere mich mal oder sag mir mal ab und zu. Auch David verwendet das Wort lehre mich in seinem Psalm 39, Vers 4. Da schreibt er, aber Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Lehren und Lernen erfordert Zeit. Das Thema ist scheinbar doch so wichtig, dass man nicht mal nur schnell darüber informiert werden sollte. Wir lernen 10, 12 Jahre in der Schule für das Leben. Wie viel Zeit lernen wir fürs Sterben? Und dann frage ich mich, wie lehrt uns Gott? Das ist wohl bei jedem ziemlich unterschiedlich. Aber der Tod bricht immer wieder in unser Leben ein. Auch wenn wir ihn wegschieben in die Krankenhäuser, in die Altenheime. Gott zeigt mir den Tod, meinen Tod, durch das Sterben anderer. Damit komme ich zum nächsten Wort, bedenke. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das Lehre uns bezieht sich auf unser Denken. Wir sollen uns Gedanken machen. Das Sterben in unseren Gedanken bewegen. Das wünscht sich Mose von Gott, für sich und uns alle. Und genau dazu möchte ich uns in dieser Predigt animieren. Das Sterben in unseren Gedanken bewegen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Da geht es um uns. Da geht es um dich und um mich. Nicht um die Katze oder den Nachbarn oder die Eltern. Ich werde sterben. Die Aussage ist ganz persönlich. Sie betrifft mich. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich werde sterben. Und das auszusprechen ist schon gar nicht so einfach. Ihr könnt das ja mal probieren, wenn ihr mal zu Hause seid, in Ruhe, keiner da. Sagt das mal laut. Ich werde sterben. Ich werde aufhören zu atmen, zu denken. Ich werde aufhören zu sein. Mein Leben ist begrenzt. Als Folge meiner Sünde, meines Getrenntseins von Gott. Und da führt kein Weg dran vorbei. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Darauf zielt der Satz hin, auf das Klugwerden. Aber damit ist sicherlich nicht gemeint, über den Tod nachdenken und damit eine bessere Matheprüfung zu schreiben oder eine Aufgabe auf Arbeit besser zu lösen. Klugheit und Weisheit haben bei Gott ja eine andere, viel tiefere Bedeutung als in unserem Sprachgebrauch. In der Elberfelder Übersetzung steht der Vers auch so: So lehre uns denn zählen unsere Tage, auf dass wir ein weises Herz erlangen. Bis hierher gilt die Predigt jedem Menschen, egal ob Christ oder nicht. Was nun jeder Einzelne mit dem Satz macht, ist ihm überlassen. Wir können das Sterben verdrängen, wir können es aber auch an uns herantreten lassen. Ich möchte euch heute etwas Einblick geben in meine Gedanken zu meinem Sterben und euch dazu ermutigen, selbst nachzudenken über das Unausweichliche. Wenn ich nun über mein Sterben nachdenke, ergreift mich ehrlich gesagt eine Form von Unwohlsein, von Angst. Und sofort stelle ich mir die Frage, gibt es nicht eine Möglichkeit, das Sterben zu umgehen, dem auszuweichen, nicht sterben zu müssen? Aber mir fällt dazu nichts ein. Es gibt keinen Ausweg. Ich werde sterben. Und das zu akzeptieren, fällt mir schwer. Die Erkenntnis der eigenen Sterblichkeit ist in jungen Jahren vielleicht noch weit weg und sehr theoretisch. Nur wenn man älter wird und die ersten Anzeichen des Verfalls kommen, dann wird das eigene Sterben realer. Und damit die Frage, ob ich mein Sterben annehmen kann, viel praktischer. Ich weiß es nicht, ob es mir in 30, 40 Jahren gelingen wird, mein Sterben anzunehmen und es zuzulassen. Ich hoffe. Denn mit dem Akzeptieren der eigenen Sterblichkeit stirbt es sich wohl leichter. Und wird gleichzeitig leichter für alle, die mich diesen Weg begleiten. Ich denke, wir als Christen sind aufgefordert, schon unser Leben lang den Abschied von uns selbst zu üben. Der Abschied von unserem eigenen Willen, Abschied von der Selbstsucht bis zur Übergabe des menschlichen Lebens, alles in Gottes Hand. Als Christ haben wir da einen Vorteil. Wir sollen schon üben, unser ganzes Leben lang, unser Selbst loszulassen. Nun, wenn ich meinen Tod nicht verhindern kann, stellt sich sofort die nächste Frage. Gibt es für mich eine Perspektive über den Tod hinaus und habe ich diese Chance ergriffen? Denn der Tod kann doch nicht das Ende sein. Diese Vorstellung wäre ja unerträglich. Wenn der Tod das Ende wäre, würde doch das Leben davor nur noch sinnfreie Vergnügungssucht. Das ist mir zu wenig. Ich denke, die meisten Menschen glauben, dass es mit dem Tod nicht alles vorbei sein kann. Und selbst eingefleischte Atheisten der Vergangenheit holten auf dem Sterbebrett den Priester. Nur reicht das dann? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug, auf dass wir weise werden. In Sprüche 9, Vers 10 steht: Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Klug und weise werden bedeutet wohl als allererstes über den Herrn, über Gott nachzudenken. Und an dieser Stelle kann man jetzt über die Furcht des Herrn reden. Oder man kann über die Erlösung reden. Über wichtige Gedanken. Und dazu hören wir ja viele Predigten. Und das ist gut. Und mit dem Wissen über meine eigene Sterblichkeit bekommen diese Predigten erst richtig Brisanz. Wenn mir bewusst ist, dass mein Leben endet, dann frage ich nach der Erlösung. Gott bietet doch jedem Menschen eine Freundschaftsbeziehung mit ihm an. Er verheißt uns, wenn du mir dein Leben anvertraust, wächst echtes Leben, Liebe und Frieden sogar über den Tod hinaus in dir. Und darum möchte ich entschieden für Gott leben. Denn er ist der Garant meines ewigen Lebens. Nur dazu muss ich bereit sein, mein Leben aus der Selbstverantwortung in die Gottesverantwortung zu legen. Ihm glauben, dass das Leben, welches er für mich vorgesehen hat, ein gutes, schönes und ewiges Leben ist. Das Erkennen der eigenen Sterblichkeit ist der Antriebsmotor für die Suche nach Gott. Und gerade weil das so ist, verbannt Satan das Sterben aus unseren Gedanken. Aus unseren Gedanken und unserer Lebenswelt. Und das nicht nur mit viel Erfolg bei der Jugend. In dem Buch von Manfred Lütz, Gott, eine kleine Geschichte des Größten, fand ich folgende Gedanken. In dieser wahren Welt stirbt man übrigens wirklich. Während im Fernsehen jeden Abend alte Filme laufen, in denen makabrerweise alle Rollen von wirklich Toten gespielt werden. Das heißt, wer im Fernsehen lebendig wirkt, ist in Wirklichkeit oft tot. Und wer im Fernsehen beim Tatort ermordet wird, ist in Wirklichkeit putzmunter. Im Fernsehen ist alles gleichgültig und nichts endgültig. So sorgt das Fernsehen in gewisser Weise mit dafür, dass wir den Tod nicht mehr ernst nehmen. Und das Leben auch nicht. Diese Tendenz, den Tod nicht mehr ernst nehmen, wird durch vieles in den neuen Medien gefördert. Bei den Computerspielen stirbt man hundertfach und startet einfach nochmal. Kein Problem. Oder man spielt gleich einen Untoten. Auch kein Problem. Und wenn mir mein Profil bei Facebook nicht passt, dann lösche ich es einfach und lege mich nochmal neu an. So wie es mir gerade gefällt. Nur in unserem wirklichen Leben, in der wahren Welt, da funktioniert das nicht. Da lebt man nur einmal und immer nur vorwärts. Doch ich erlebe so viel Unentschlossenheit, so viel Hinken auf allen Seiten, so viel menschliche Ausreden gegen Gott, weil man am Ende doch nicht bereit ist, sein Leben wirklich von Gott bestimmen zu lassen. Und der Tod ist doch noch fern. Wenn mir das ewige Leben wirklich durch eine innige Gemeinschaft mit Gott geschenkt wird, stellen wir uns das doch mal vor. Wenn uns das ewige Leben wirklich durch eine innige Gemeinschaft mit Gott geschenkt wird, und diese Gemeinschaft sich ausdrückt, stärkt und wächst im Nachdenken über Gott, im Nachfolgen, im Gott nachtun, im Privaten, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Wenn das wirklich so ist, wie kann ich dann ernsthaft auch nur einen Gottesdienst verpassen wollen? Nur weil der Prediger mir heute nicht passt oder weil 9:30 ist zu früh, ich komme heute nicht raus? Als ob der Tod fragen würde, na, hast du heute noch Zeit für mich? Willst du noch dein Leben noch ein bisschen ändern? Würdest du noch mal gern zur Gemeinde gehen? Würdest du gern noch mal über Gott nachdenken? Na gut, dann komme ich noch mal. Sehen wir uns nächste Woche. Das ist lustig, wa? Aber eigentlich ist es überhaupt nicht lustig. Der Tod macht doch nicht Halt. Der sagt doch nicht, hast du dich für Gott entschieden? Bist du soweit? Der kommt und dann ist er da. Ich denke, aus der Sicht der Bibel gibt es für den Menschen zwei entscheidende Aufgaben. Erstens, sich selbst Christus anzuvertrauen. Und zweitens, das Reich Gottes unterstützen, damit andere Menschen den Glauben an Jesus finden. Alles andere, mit dem wir uns so beschäftigen, Tag aus, Tag ein, wird im Angesicht des Todes ziemlich trivial und unbedeutend. Oh, ich mache mir Gedanken über meinen Hausbau, über die Schulden, mache mir Gedanken über die Schule vielleicht, über was meine Kinder da lernen oder nicht. Alles gut und schön, aber im Angesicht des Todes gilt Frage 1, hast du dich für Christus entschieden? Und gilt Frage 2, hast du, wenn du dich dafür entschieden hast, anderen Menschen das nahegebracht? Alles andere ist sinnlos. Gott schenkt uns Zeit, schenkt uns diese Lebenszeit, um uns mit diesen zwei Fragen auseinanderzusetzen. Und es ist nur wenig Zeit. Und das merkt man besonders, wenn man älter wird. Die Jahre vergehen irgendwie immer schneller. Und ältere Menschen sagen das ja auch. Mensch, schon wieder ein Jahr rum, schon wieder Frühling, Weihnachten steht vor der Tür, Weihnachtsmänner gibt es schon. Es ist wenig Zeit. Im Psalm 90, 5 und 6 steht, du lässest sie dahinfahren wie ein Strom, sie sind wie ein Schlaf, gleich wie ein Gras, das doch bald welk wird, das da frühe blüht und bald welk wird und des Abends abgehauen wird und verdorrt. Wie schnell ist die Woche rum? Und mit was habe ich mich beschäftigt? Manchmal frage ich mich das. Und nicht häufig bleibt da sehr viel Sinnvolles übrig. Mit was habe ich mich beschäftigt? Der Tod ändert die Prioritäten in meinem Leben. Und deshalb ist es wichtig, über den Tod nachzudenken. Weil er mein Leben jetzt ändert. In Lukas 12 finden wir Lukas 12, die Verse 15 bis 21. Da finden wir das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Und da steht: Und er, Jesus, sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen, und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wo ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen, größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe. Iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird gehören, was du bereitet hast? Wer rund um die Uhr bloß mit Besitz, Macht, Bedürfnisbefriedigung beschäftigt ist und nicht wenigstens mit der Funzel seines Verstandes Ausschau hält nach dem, was wirklich trägt, der stürzt irgendwann plötzlich ins ewige Nichts. Wenn wir Jesu Sterben betrachten, fallen mir ein paar interessante Dinge auf. Erstens, Jesus spricht mehrmals mit seinen Jüngern über seinen Tod. Wann habe ich denn schon mal mit meinen Verwandten über meinen Tod gesprochen? Ist ja jetzt nicht das salonfähigste Thema. Aber bei Jesus kommt das vor. Mehrmals hat er seinen Jüngern seinen Tod angekündigt. Wäre doch mal ein interessantes Thema mit den Eltern oder Kindern. Wie stelle ich mir denn mein Altwerden vor? Wie stelle ich mir denn mein Sterben vor? Ich denke, bei diesem Thema gibt es ganz viele wichtige Fragen, über die wir reden sollten, solange man es noch kann. Was ist mir wichtig, wenn ich vielleicht pflegebedürftig bin? Wo und wie möchte ich denn da leben? Was kann ich denn von meiner Familie erwarten? Habe ich schon mal über eine Vorsorgevollmacht nachgedacht, über Patientenverfügungen, was es da so heutzutage alles gibt? Je mehr man darüber offen geredet hat, desto einfacher ist es doch für alle Beteiligten, wenn es dann soweit ist. Eine zweite Sache, die mir auffällt bei Jesus Sterben, in Johannes 19, 26 und 27 lesen wir: Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Weib, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu seinem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Jesus hängt da am Kreuz und versorgt seine Mutter. Das finde ich gut. Der denkt nicht, ach, nach mir die Sintflut, sondern der denkt daran, was ist, wenn ich nicht mehr da bin? Bei dem Thema frage ich mich nun, was hinterlasse ich denn bei meinem Tod? Das Chaos? Auch darüber möchte ich mit meiner Familie reden. Sind meine Kinder oder mein Partner versorgt? Wie wird denn mein Besitz verteilt? Wie häufig hört man von den Erbstreitereien hinterher, die ganze Familien zerstören und zerreißen? Nur weil die Eltern es halt nicht geregelt haben. Oder ja, und dann streiten sie sich auf einmal alle. Kann man das nicht regeln vorher? Ich denke, besonders als Christ habe ich eine Verantwortung meinen Mitmenschen gegenüber, selbst wenn ich nicht mehr da bin. Als Jesus am Kreuz hängt, sprach er in Lukas 23, Vers 34: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich möchte im Frieden mit den Menschen um mich herum sterben. Und da ich nicht weiß, wann ich sterbe, möchte ich im Frieden mit den Menschen um mich herum leben. Doch es gibt so viel Streit, so viel gekränkten Stolz, so viel Vorhaltung über zumeist so unwichtige Sachen. Und dann hört man von Menschen, die bereuen, dass sie dies oder jenes nicht noch sagen konnten zu ihren Eltern, zu ihren Kindern. Das kennt ihr bestimmt. Habt ihr bestimmt auch schon gehört. Ich hätte meiner Mutter noch gern das und das gesagt, aber zu spät. Ich hätte mich noch gern versöhnt. Lasst uns nicht solche Mauern aufbauen zu Menschen, die uns eigentlich wichtig sind, denn es gibt ein zu spät. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Zuletzt möchte ich mit euch darüber nachdenken, wie Gott uns lehrt, dass wir sterben müssen. Denn so einfach ist das für ihn wohl gar nicht. Der Tod ist nun mal nicht unser Lieblingsthema. Nun, Gott hatte es auch nicht so einfach, mich zu diesem Predigtthema zu motivieren. Aber ich möchte euch ein paar Dinge sagen, die mich mit diesem Thema konfrontiert haben. Vor etwa 2 Jahren wurde der Familienhund eingeschläfert. Er hatte Lungenkrebs und litt die letzten Tage an Atemnot. Bei einem Tier entscheiden wir uns wohl sehr schnell zur Sterbehilfe. Nur bei einem Menschen? Oh, die Frage ist sehr schwierig. Hat tausende von Einzelfällen und so pauschal kann man die wohl gar nicht beantworten. Das Leben an sich ist aus meiner Sicht etwas Heiliges, etwas Gottgegebenes. Und als Christ lege ich mein Leben in Gottes Hand. Das kann auch das Annehmen von viel Leid bedeuten. So viel Leid, dass wir manchmal das Sterben doch wieder schnell in unsere Hand nehmen wollen. Das finde ich bedenklich. Mein Vater besucht seit etwa 2 Jahren Menschen in einem Hospiz. Ein Ort, wo Menschen ihre letzten Tage oder Wochen, Monate leben. Solch eine Arbeit finde ich herausfordernd. Über was redet man mit solchen Menschen? Das würde ich mich immer wieder fragen, wenn ich da hingehen sollte. Nun, er sagt, meistens redet man über das Leben, was man erlebt hat in der Vergangenheit. Selten, dass es mal christliche Themen werden. Komisch. Kann ich denn wirklich über das Leben reden, ohne zuvor über das Sterben gesprochen zu haben? Gott lehrt mich durch andere Menschen. Vor einem Jahr ist mein Onkel Manfred gestorben. Ihr kennt ihn ja bestimmt. Und in den letzten Monaten seines Lebens ist sein Gesundheitszustand rapide schlechter geworden. Immer mehr Technik, immer mehr Pflege, immer weniger Lebensqualität. Und da steht man betroffen davor, hilflos. Mit seinem Leid lehrte mich Gott, über meinen Tod nachzudenken. Und so wohl fühle ich mich bei dem Gedanken nicht. Dass ein anderer für mich leidet. Aber vielleicht ist es die einzige Möglichkeit, dass ich was begreife. Dass ich mit dem Thema überhaupt konfrontiert werde. Vielleicht kann ich gar nicht anders über den Tod belehrt werden. Zusammenfassung. Das Psalmwort »Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden« löst in mir viele Fragen aus. Wichtige Fragen. Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach dem Wert des Lebens. Habe ich mein Leben dem Lebensbringer Jesus Christus anvertraut? Bin ich bereit, mein Leben schon heute ihm zu überlassen? Bin ich bereit, über den Tod meiner Angehörigen und über meinen Tod überhaupt nachzudenken? Und nach einer Weile des Nachdenkens über den Tod merke ich, dass ich über das wirkliche Leben nachdenke. Über das Leben, das ich heute und hier leben darf, in Frieden mit Gott, in Liebe zu meiner Familie. Und dass ich nachdenke über das, was wirklich zählt. dass ich nachdenke über die Hoffnung über den Tod hinaus. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Eine wunderbare Zusage für einen jeden von uns. Nun aber bleibt. Es gibt etwas, das bleibt. Und wenn ich darüber nachdenke, dann werde ich auf einmal dankbar. Ich werde dankbar für das Leben, was ich jetzt habe, dass ich Gott habe und dass ich mit ihm leben darf. Das wünsche ich euch. Und ich wünsche euch dazu Gottes Segen. Amen.